Hallo, ihr seid wieder bei Attitude, ein Musiker mit Haltung, stelle ich euch heute wieder vor. Und dieser Musiker ist diesmal Andrei Winnick. Hallo Andrei.
Hallo Nils, grüß dich.
Andrei, wir haben uns ja kennengelernt bei der Singer-Songwriter-Session im Münchner Import-Export. Im März war das, glaube ich, oder?
Das war im Anfang März, ja.
Diese Session sieht ja dann so aus, dass am ganzen Abend ein paar Leute live spielen können für 3 Songs, haben sie die Bühne dann für sich. Insgesamt 10, glaube ich, sind es an einem Abend und einer von ihnen war ich damals bei dieser Session im März und der andere war André.
War ein cooler Abend, oder?
Fand ich auch, ja. Ich stelle später noch ein paar Fragen dazu. Am Anfang würde ich aber gerne noch eine Frage stellen, die ich normalerweise allen Gesprächspartnern in meinem Podcast stelle. Was macht denn für dich eigentlich Haltung aus als Künstler, als Musiker? Ist es wichtig für Menschen in so einer Position auch Haltung zu zeigen? Was meinst du?
Interessant. Dein Titel Haltung, Musiker mit Haltung, was genau Haltung heißt. Also ich glaube, erstmal ist es für mich wichtig, wenn ich auf der Bühne stehe, ehrlich zu sein. Also was manchmal schwerfällt, weil du stehst auf der Bühne, dir gefällt vielleicht deine Stimme oder der Akkord, den du spielst und du, manchmal kannst du dich zu sehr reinsteigern und dich sehr genießen, wie toll du klingst. Aber meine Aufgabe ist es, auf der Bühne den Text, also mein Lied, so wahrhaftig darzubringen, wie ich es kann.
Okay, wir haben den 15. April 2022, wir sind gerade über Zoom zusammengeschaltet. Here we go, würde ich sagen. André, auch diese Frage stelle ich meistens am Anfang. Wie hat es denn bei dir überhaupt eigentlich angefangen mit der Musik, mit der Liebe zur Musik?
Ich bin geboren in einer Musikerfamilie. Meine Eltern sind beides klassische Pianisten. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit ständig habe ich im Hintergrund Klaviermusik gehört. Das war nicht einfach, jedes Mal. Das ist anstrengend, das begleitet mich bis jetzt immer noch. So ein Dauerrauschen von Klaviersonaten. Ich habe dann selbst Klavierunterricht gehabt, klassisch, auch von einer anderen Klavierlehrerin. Aber ich habe mich bei einer Stunde, daran kann ich mich gut erinnern, unterm Bett versteckt, heulend. Ich wollte diese Stunde nicht mehr. Ja, und ich denke, ich wollte nicht üben und irgendwie, obwohl ich klassische Musik mochte, war das Verlangen nach Üben nicht so stark. Und irgendwann später, mit vielleicht 14 Jahren im Gymnasium, habe ich den Wunsch bekommen, Jazz zu spielen, zu improvisieren, Pop zu spielen. Und da habe ich mit einem Lehrer mich so rangearbeitet, dass ich soweit sagen kann, ich kann improvisieren, ich kann eigene Lieder schreiben. Und seitdem liebe ich Jazz und jetzt liebe ich sogar klassische Musik und singe klassisch, genau. Es ist alles wir, aber so ist mein Weg ungefähr.
Okay, das heißt auch die Aktion, wo du dich damals versteckt hattest, die konnte ich nicht davon abhalten, auch weiterhin auch dich ans Klavier zu setzen, ne? Und in die Tasten zu greifen.
Ja, es hat mich nicht abgehalten, aber es hat mich abgehalten vom klassischen Klavierspiel. Ich kann es ein wenig, aber leider hatte ich nicht diese Disziplin.
Ich hätte auch gerne wissen wollen, so für welche Genres du dich interessiert hattest, aber du hast es jetzt ja fast schon beantwortet mit dem Werdegang vom Klassik zum Jazz. Waren noch andere Genres im Spiel?
Ja, also ich kann mich erinnern, als Kind war das auch das Hören von Michael Jackson. Ich habe dann, glaube ich, als erstes irgendwie Earth Song oder was gibt es noch für Michael Jackson Songs, die ich gespielt habe? Vielleicht Man in the Mirror gespielt. Daran kann ich mich gut erinnern. Und dann waren das schöne Jazz-Standards, die ich gespielt habe. Beautiful Love, My Funny Valentine. Und ich kann mich einfach erinnern, jetzt war ich lange nicht mehr im Jazzclub, aber die letzten Male, damals, als ich im Jazzclub war, war ich elektrisiert und habe Jazzmusik, Live-Musik so sehr genossen. Und deswegen ist Jazzmusik für mich sehr wichtig, auch wenn ich jetzt meine Lieder spiele.
Hast du eigentlich mal irgendwie auch so in einer Band gespielt oder mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammen? Oder waren es meistens eher so deine Solo-Geschichten?
Jetzt, wo ich mein Ding mache, ist eigentlich erst richtig post-Covid, kann man sagen. Da habe ich angefangen, meine Lieder zu spielen. Und davor waren das immer wieder mal ein paar Ensembles, aber ich habe noch nicht meinen Traum erfüllt, in einem Jazz-Trio zu spielen. Und ein paar Pop-Bands, aber das habe ich noch nicht so genossen damals. Also ich bin immer noch auf der Suche nach einer Gruppe. Aber eigentlich bin ich ein reiner Solokünstler bis jetzt.
Welche Rolle hat denn dein Elternhaus gespielt?
Mein Elternhaus spielt eine große Rolle, weil meine Eltern sind Pianisten beides. Das heißt, ich habe die Konzerte von meinem Vater gehört. Also beide Eltern spielen, mein Vater ist aber auch Konzertpianist und ich habe sein Trio oft gehört als Kind und manchmal bin ich natürlich dort eingeschlafen, aber trotzdem habe ich eine große Liebe und auch einen gewissen Stolz für meinen Vater und meine Mutter, wenn sie spielten. Und da kam schon der Wunsch auf, den ich vielleicht damals noch nicht äußerte, auch auf der Bühne zu stehen.
An einem Singer-Songwriter-Abend, da hat sie auch geheißen, du hättest eigentlich auch russische Wurzeln. Ne? Ich sag mal so, das ist natürlich so interessant jetzt für mich, ja, so als jemand, der jetzt nicht viel mit Russen zu tun hat, mit Russinnen zu tun hat, so vom Werdegang her, ja. Ich sag mal, man hat ja natürlich so ein Klischee im Kopf. Also, dass natürlich in Russland natürlich solche künstlerischen Berufe, Tanz oder Musik dann eben ja auch, dass dann man im Jugendalter schon in Internate eingewiesen wird und da halt sehr streng trainiert wird, in Anführungsstrichen. Aber kannst du mal erzählen, wie du das selbst wahrgenommen hast, diesen Unterschied möglicherweise in der pädagogischen Herangehensweise in Russland und in Deutschland?
Ja, das ist eine wichtige Frage, auch für mich. Was wäre gewesen, wenn ich in Moskau aufgewachsen wäre, wo ein großer Teil meiner Familie jetzt ist? Meine Eltern sind als Studenten, haben hier in Deutschland ihr Studium fortgeführt und sind hier dann geblieben. Ich bin in Deutschland geboren, aber ich war in der ersten Klasse in Moskau. Und dort war ich vielleicht auch auf der Musikschule und ich weiß, dass das ganz anders gewesen wäre. Also meine Bildung, nicht nur die musikalische. Und ich frage mich manchmal, was für ein Mensch wäre ich gewesen. Die Musikbildung ist ausgezeichnet in Moskau. Also es gibt diese Musikschulen, die sind kostenlos. Und dort bekommt man eine Grundausbildung, wie es keinen Vergleich in Deutschland gibt. Also die habe ich vermisst. Deswegen, ich habe Klavierunterricht und jetzt, wo ich mich hier für ein Musikstudium bewerbe, muss ich gerade ein bisschen selbst um diese Basics kämpfen. Aber ja, wenn ich in Moskau bin, dann gehe ich ins Theater oder ich gehe ins Konzert und für mich spielt das schon eine große Rolle. Die russische Seele, die russische Musikausbildung, die lebt auch in mir. Auch wenn jetzt eine äußerst schwierige Zeit ist, so, um seine Liebe für Russland auszudrücken.
Was für ein anderer Mensch hättest du sein können, wenn du jetzt in Russland geblieben wärst?
Ja, wäre ich in Russland aufgewachsen, ich glaube, Das eine Jahr, was ich in Moskau verbracht habe, war ich bei meinen Großeltern im Haus. Das heißt, das war ein ziemlich eingeschränktes Leben, einfach vom Raum schon her. Ich glaube, ich wäre ein besserer Schüler gewesen. Vielleicht. Ich hätte mein Physikstudium nicht abgebrochen, falls ich es studiert hätte. Und ich glaube, ich wäre vielleicht schneller aufgestiegen. Ich hatte nicht diesen, also ich habe nach der Schule erst Physik studiert und dann abgebrochen. Vielleicht wäre das nicht passiert, schon aus dem Grund, dass ich, wenn ich Physik abgebrochen hätte, in die Armee gehen müsste. Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie nicht so sehr beantworten. Ich weiß aber, dass ich anders wäre. Deswegen ist seit der Kindheit ein Wunsch da, zu erleben, wie würde ich mich in diesem Land fühlen.
Du hast es ja gerade schon mal angesprochen gehabt. Jetzt ist es ja einfach so, dass seit dem 24. Februar letztendlich irgendwie die deutsche Sicht auf Russland sich total geändert hat, glaube ich zumindest. Ist ja von Zeitenwende die Rede und so weiter und so fort. Darf ich dich mal kurz fragen, wie du das Ganze erlebt hast?
Ich bin am 24. Februar aufgewacht und habe, ich glaube, einfach ein Pop-up auf mein Handy gesehen, dass der Krieg begonnen hat. Und ich habe wahrscheinlich so ein Pop-up gesehen, als in Syrien Krieg war, als in Libyen Krieg war. Aber es hat mich ganz anders betroffen und getroffen. Mir war übel den ganzen Tag, die nächsten Tage. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass so ein Krieg ausbrechen wird. Obwohl er prognostiziert wurde.
Ich weiß nicht, ich habe ja immer wieder auch gehört, irgendwie, dass auch für Russlanddeutsche und Menschen, die halt aus Russland nach Deutschland gekommen sind, dass die in Deutschland dann eben dann auch nach dem Kriegsausbruch dann auch diskriminiert wurden. Irgendwie. Also wo man einfach gesagt hatte, hey, ihr seid diejenigen, die dann den Krieg begonnen haben. Wobei die natürlich letztendlich auch gar nicht damit wirklich viel zu tun haben konnten einfach auch, ja. Wie hast du das mitbekommen oder ist es dir auch ähnlich ergangen oder Freundinnen oder Freunden?
Ich war vor kurzem am Marienplatz in München auf einer Demo. Und zwar, es gab, als die Vergiftung von Nawalny vollzogen wurde, eine regelmäßige Proteste, auch in München. Und diese Gruppe, diese Telegram-Gruppe, wurde umfunktioniert jetzt allgemein für ein freies Russland mit einer neuen Flagge. Statt weiß, blau, rot, weiß, blau, weiß. Hast du davon gehört, von der Flagge, Nils?
Nein.
Genau, das ist eine neue Flagge der Opposition, besonders im Ausland wird diese Flagge gezeigt. Sie steht für ein freies Russland, ein Russland wo ohne Blut. Symbolisch könnte man diese...
Ja. Der Verzicht auf die Farbe Rot.
Ja, so kann man es sehen. Also ich glaube, es ist nicht ganz klar, wie sie entstanden ist, aber eine Symbolik ist auf jeden Fall da, dass die Rot mit Blut assoziiert wird oder mit einer sowjetischen Vergangenheit und weiß friedlich. Also wie in Weißrussland eine Protestflagge existiert mit Rot und Weiß, möchte auch Russland eine Flagge, auch wenn das nicht zentralisiert entschieden wurde. Aber diese Flaggen sieht man auf Protesten jetzt, weil es geht nicht jetzt mit einer russischen Flagge in Deutschland rum zu stolzieren. Also das ist ein Akt, der jetzt nicht zu rechtfertigen ist, finde ich. Und zur Diskriminierung, ich spreche über diesen Protest, weil letztes Mal war ich bei diesem Protest am Marienplatz und ich habe dort auch gespielt. Ich habe extra dafür ein Lied geschrieben, also extra dafür ein Gedicht vertont und dort wurde ich von einem Journalisten dieselbe Frage gefragt, ob ich diskriminiert wurde. Also ich persönlich nicht direkt. Ich kann jetzt, und es wurde auch eine Umfrage gemacht in unserem Chat, ich glaube so 80%, 85% haben keine Diskriminierung erfahren. Online ist eine andere Welt. Das ist natürlich, da kann man sicherlich genug Sachen lesen, die in Richtung Russen geht, was auch immer ein Russe ist, die nicht richtig sind, aber im Falle eines Krieges vielleicht zu verstehen sind. Also wenn Ukraine alle Russen verallgemeinern als Gegner, als Feinde, das ist in einem Krieg, es ist nicht ideal, aber es ist zu verstehen. Aber ja, mein Vater hat mir erzählt, er wurde von jemandem angesprochen, dass als er Russisch gesprochen hat. Genau, er wurde konfrontiert damit und hat aber anscheinend auch, konnte sich da auch verteidigen.
Ja. Ja. Ja, ich sag mal so, was man natürlich so mitbekommt als Zeitungsleser, als jemand, der die Nachrichten verfolgt, war natürlich so vor anderthalb Monaten die ganze Geschichte mit Anna Netrebko zum Beispiel oder angesehene Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland natürlich auch Namen hatten, ja, die auf einmal dann erfahren hatten, mit euch wollen wir nicht zusammenarbeiten, wenn ihr euch nicht distanziert von dem, was jetzt gerade Putin letztendlich da halt umsetzt in der Ukraine. Wie siehst du das? War das berechtigt oder?
Also Georgiev, ich kenne seine Bindungen zu Kreml nicht, aber wenn man den Meldungen vertrauen kann, ist da ein Vertrauter von Putin, vom Kreml, mindestens ein Opportunist, aber auf jeden Fall hat er den Wunsch nach Macht und möchte seine Musik fördern, sein Orchester. Ja, es ist interessant, dass der Chefdirigent der Bayerischen Symphoniker ist in München und dann braucht es einen Krieg, um die Stellung zu verändern. Aber ich denke, es ist richtig. Anna Netrebko weiß ich nicht genau, habe ich nicht so sehr verfolgt. Aber es ist sicherlich schwierig für Künstler, sich zu positionieren. Aber ab einer gewissen Reichweite könnte man auch darüber nachdenken, ob man eine Verantwortung trägt, auch weil man so ein großes Auditorium hat, ob man sich positioniert. Man muss natürlich dann Opfer bringen. Also sehr viele Russen, Künstler, aber auch einfach ITler, die ein Russland mitgestalten könnten, ein freies, verlassenes Land. Ja. Ja. Oder Journalisten natürlich, die arbeiten jetzt vom Ausland aus.
Sag mal, in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, sind da auch Menschen, die aus der Ukraine stammen? Oder vielleicht dort noch leben?
Ja, sagen wir so, ich habe mir immer einen russischsprachigen Kreis gewünscht in München, also einen Freundeskreis. Und ich hatte ein paar Kontakte, aber dieser Kreis ist größer geworden, weil ich jetzt mit Ukrainer und Ukrainerinnen in Kontakt getreten bin. Zum einen mit Flüchtlingen über meine Volontärsarbeit, jetzt sogar als Job, als Dolmetscher. Ich habe erst am Bahnhof ausgeholfen, dann auch in den Lagern in Messestadt Ost. Erst habe ich einfach übersetzt bzw. beraten mit die großen Mengen an Geflüchteten, die am Bahnhof ankamen und immer noch ankommen. Das sind sehr schockierende, berührende Erfahrungen, aber ich hatte auch eine große Erfüllung, den Menschen helfen zu können. Einfach nur, weil ich Russisch spreche.
Ja.
Auch durch diese Proteste und habe ich Menschen kennengelernt, die sehr aktiv in München sind für Ukraine, für die Ukraine und diese neuen Freundschaften oder Bekanntschaften möchte ich auch nutzen, um ein Wohltätigkeitskonzert zu gestalten. In Zusammenarbeit. Das ist das Tolle, was man merkt, dass man für solche Veranstaltungen ein Team braucht. Und es gibt wunderbare, kreative Menschen, die jetzt in München angekommen sind. Ich habe jetzt schon Bühnenbildner kennengelernt, Musiker, Maler.
Ja.
Und ich glaube, da ist ein großes Potenzial, was zu gestalten und auch Geld zu sammeln für einen guten Zweck.
Ich wollte gerade fragen, irgendwie in Bezug auf Benefits-Konzerte und so weiter, die gab es ja auch in den letzten 2 Monaten irgendwie zuhauf, ne? Wo es dann auf einmal geheißen hatte, hey, komm, lass mal zusammentrommeln, wir machen jetzt ein Benefits-Konzert, um letztendlich auch die Ukraine zu unterstützen, finanziell durch Spenden oder ähnliches. Ab und zu mal hatte ich zumindest das Gefühl, das ist jetzt mein Gefühl, Außenwahrnehmung, ne, heißt jetzt nicht viel, aber das natürlich auch so aufgrund der Tatsache, dass man da irgendwas Gutes tun möchte, aber nicht genau weiß, was. Man kann ja nicht zu Waffen greifen als Deutscher, ja. Das ist ja, da, also das ist ja ein No-Go eigentlich, so geschichtlich gesehen, ja. Aber dass man trotzdem irgendwas leisten möchte, irgendwas tun möchte. Wie siehst du diese Benefits? Konzerte, hast du schon mal an einer solchen Aktion teilgenommen oder du hast gerade angedeutet, ihr plant gerade selbst sowas, ne?
Ja, wir planen selbst sowas. Ich glaube mir, ich denke, für viele ist es auch eine Möglichkeit, selbst Musik zu spielen unter der Fahne Benefiz, was nicht Schlechtes ist. Auch wenn ich jetzt denke, ich spiele ein Konzert, möchte ich meine Musik spielen und mich zeigen. Also ich möchte, dass es für mich interessant ist und gleichzeitig helfen. Und ich glaube, das ist nicht verwerflich. Und ich finde, naja, Geld sammeln hilft. Und ich habe auch eine Ukrainerin gefragt vor kurzem, die schon vorm Krieg hier studiert, was es für dich bedeutet, diese Flaggen, die Ukraine-Flaggen. Sie sagt, es ist sehr wichtig, dass die Symbolik, sie gibt den Ukrainern Kraft. Und auch eine ukrainische Hymne zu hören, oder wenn ich im Theater am Ende, hat das auch gepasst, eine ukrainische Flagge sehe auf der Bühne, sie war davon berührt und ihr gibt es Kraft. Das heißt, egal welche Veranstaltung unter ukrainische Fahne, naja, ich meine, gute Veranstaltung ist ein gutes Zeichen. Sogar wenn es um gar kein Geld geht, ist es trotzdem wichtig. Finde ich. Ein Ukrainer vielleicht würde sagen, oder eine Ukrainerin, auch Leute, die ich auf den sozialen Medien verfolge, das ist nicht genug. Ich ganz emotional muss sagen, mich verletzt der Krieg so sehr, weil er im Namen von mir auch geführt wird, in gewisser Weise. Weil ich mich als Russe, vielleicht auch als Deutscher, das ist schwierig zu bezeichnen, was ich genau bin oder als was ich mich fühle, aber es gibt auch eine russische Seele in mir und russische Familie in Moskau und aus meiner äh, aus meiner, in meinem Namen wird auch Krieg geführt. Und da möchte ich ein Zeichen auch setzen, dass das nicht mein Krieg ist.
Sag mal, hast du denn eigentlich so, wie ich es halt öfters mal so gehört hatte, dass es ja auch solche Aktionen gibt, wo man auch versucht, mit denen man versuchen kann, telefonisch zum Beispiel, einfach auch Menschen anzurufen in Russland, ob man die kennt oder nicht, spielt, glaube ich, keine Rolle. Da gibt es so eine Internetseite, Call Russia, glaube ich, heißt die, ja, wo das dann einfach vermittelt wird. Ne? Hast du mal versucht, auf diesem Weg irgendwie da halt irgendwas zu bewegen? Oder?
Ja, also ich habe wirklich nicht so viele Freunde in Russland. Das heißt, ich habe nicht so eine große Reichweite persönlich dorthin. Call Russia habe ich selbst noch nicht gemacht. Kann ich nur berichten von anderen Menschen, die das gemacht haben. Ich kann das schon machen, aber ich werde es auch machen. Man muss nur schauen, einfach, dass man selbst sicher bleibt. Weil bei der letzten Demo, wo ich war, waren schon Menschen, die wirklich wie verdächtige Agenten aussahen, die alle Menschen fotografiert haben. Deswegen, man muss vorsichtig sein. Insbesondere, wenn man irgendwann nach Russland zurückkehren möchte. Vielleicht ist es Paranoia, aber ich habe schon auch ein wenig Angst.
Verdammt, ja, Mensch, das wird mir jetzt erst bewusst, ne? Aber du, was du erzählst, macht absolut Sinn, ja.
Aber ja, ich arbeite an einem Projekt jetzt, ja. Das es ist nicht so sehr politisch, ja. Das aber eine Brücke bildet zwischen Russen und Deutschen, zwischen Studenten. Also daran arbeite ich gerade und ich glaube sehr, sehr, sehr an das Projekt, weil viele Brücken sind zerbrochen, verständlicherweise, aber beispielsweise ob komplett alle akademischen Bindungen zerbrochen werden sollten, kann in Frage gestellt werden.
Magst du noch mal was darüber erzählen oder noch detaillierter? Oder ich weiß nicht, wie weit das schon ist, das Projekt?
Mein Projekt ist verbündet einen deutschen Studenten mit einem russischen Studenten. Abhängig von seinen Interessen, abhängig von seinem Studienfach. Und über was sie sprechen, das ist nicht meine Sache. Das ist kann eine Brieffreundschaft sein, kann ein Gespräch, ein Sprachaustausch sein. Das ist nicht meine Kontrolle. Ich glaube, das ist eine gute Initiative.
Also ein bisschen ein Netzwerk versuchen zu etablieren.
Ja. Wie ist es eigentlich für dich, Nils, jetzt? Ich meine, wahrscheinlich, du schreibst jetzt auch über den Krieg oder berichtest darüber. Wie hast du den Krieg selbst jetzt empfunden, auch im Vergleich zu anderen Kriegen?
Also aus meiner Sicht war das tatsächlich, also Zeitenwende ist jetzt nicht wirklich ein falscher Begriff, glaube ich, ja. Weil es hat auch selbst mich, also ich konnte es einfach nicht glauben. Das ging mir, glaube ich, nicht viel anders als vielen, vielen anderen Menschen, auch vor allem in der westlichen Welt, ja. Oder auch in Westeuropa eben auch. Und mir ging es eigentlich so, dass ich so das Gefühl hatte, alles, ich bin Jahrgang 70, als ich zum Wehrdienst hätte gehen müssen, da ist gerade die Mauer gefallen, da habe ich meinen Kriegsdienst verweigert und ich habe das nicht ohne Grund getan, weil ich einfach Waffengewalt, Krieg einfach für sowas von unsinnig empfunden hatte. Und ja, ich denke einfach, dass die Fehler genau zu dieser Zeit möglicherweise schon begonnen wurden, ja, dass man da halt auch wirklich Gorbatschow damals nochmal in der Sicherheit gelassen hatte, wir wollen uns nicht Richtung Osten, Richtung russische Grenze erweitern mit unserer NATO. Auch die NATO an sich war für mich, ehrlich gesagt, so eine Konstruktion, wo ich nicht wirklich komplett dahinter stand, weil ich letztendlich auch auf den Kriegsdienst verzichtet hatte, ja. Heutzutage, jetzt im Moment, seit 2 Monaten, haben wir die Situation, dass Menschen, also von denen ich das niemals gedacht hätte, ja, grüne Minister und Ministerinnen, Außenministerinnen, dass die sagen, wir brauchen mehr Waffen für die Ukraine. Das ist für mich immer noch unvorstellbar, muss ich zugeben, ja. Ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen zu deiner künstlerischen Arbeit, wenn es dir recht ist.
Sehr gerne.
Und zwar, ich habe ja 3 Songs von dir gehört im Import-Export bei der Singer-Songwriter-Session. Und magst du mal kurz erzählen, wie die entstanden sind und was du dafür brauchst oder was du da verwertest? Das ist nämlich was ganz Einzigartiges, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht zumindest.
Danke. Ich überlege, was ich gespielt habe. Ich glaube, ich habe mit Brecht angefangen. Kann das sein?
Es kann gut sein. Ja, Brecht wäre dabei gewesen, ja?
Genau, ein Lied, was ich vertont habe, heißt Am Sankt Nimmerleinstag. Und das ist ein Liedtext aus der Gute Mensch von Sitschan von Bertolt Brecht. Ein Theaterstück, das ich damals in der Schule gelesen habe. Aber es wurde später für mich von Bedeutung, weil nachdem ich mein Physikstudium abgebrochen habe, bin ich in ein gewisses Loch gefallen, wo ich vieles ausprobieren wollte. Und ich habe mich in München an einer Schauspielschule beworben, an der Otto-Falkenberg-Schule. Ich habe davor noch nie in einem Theaterstück gespielt, aber ich wollte es machen. Ich wollte auf die Bühne und die Schauspielschule war eine interessante Option. Ich wollte mich auf jeden Fall bewerben und statt einfach einfach einen klassischen Monolog zu sprechen, habe ich gesagt, ich suche etwas aus, wo ich auch Musik machen kann gleichzeitig. Und so habe ich begonnen, diesen Liedtext zu vertonen. Damals war das noch anders. Das ist jetzt wahrscheinlich vielleicht 2018 oder so. Nein, was für 2018? Verzeihung. 2020, sowas vielleicht. Da habe ich mich beworben und ich kam auch ziemlich weit, auch dafür, dass ich unerfahren war. Und dort habe ich das gesungen, das kam gut an. Und jetzt später, jetzt post-Covid, wie ich das sage, wo ich mich meiner Musik gewidmet habe, habe ich dieses Lied vorgestellt. Und in dem Lied geht es um den Piloten. Wie heißt denn der Pilot? Jan Sun, glaube ich. Oder jetzt fällt es mir nicht hin. Um den Helden, der keinen Job findet. Er kann nicht seinen Beruf ausüben als Pilot. Und seine Heirat. Er heiratet extra, unter anderem, um Geld zu bekommen von einem Verwandten seiner Braut. Und dieser Verwandte kommt nicht und diese Hochzeit lässt er platzen und er fängt an zu singen eines Tages. Und das hat wohl dann jeder gehört. Kommt des armen Weibs Sohn auf einen goldenen Thron. Und der Tag heißt Sankt Nimmerleins Tag. Am Sankt Nimmerleins Tag kommt er auf einen goldenen Thron. Ich sitze spontan am Klavier.
Ich wollte gerade meinen, das ist natürlich hervorragend.
Das war das erste Lied und das hat eine Entwicklung gemacht, weil ich das über die Jahre immer anders gespielt habe.
Aha. Das ist ja letztendlich deine Kunst, ne? Dass du halt Gedichte nimmst von bekannten Schriftstellern, Autoren, Dichtern oder Dichterinnen eben dann auch und die nochmal musikalisierst, also mit Musik gestaltest, nochmal einen neuen Ausdruck gibst eigentlich, aus meiner Sicht. Ja. Wie wählst du denn die Dichterinnen dann aus?
Ja, also Bertolt Brecht dieser Text kam jetzt über die Suche nach einem Text, der aus dem Theater kommt. Und ich fand seine Texte sehr, also dieser Text sehr, sehr ironisch und sehr stark und habe diesen vertont. Eine Dichterin, der ich mich jetzt gerade widme, einem Zyklus von Gedichten, ist Hannah Arendt. Ich bin fasziniert von dieser Frau, von ihrem Schaffen. Es gibt dieses tolle Interview, das es auf YouTube gibt mit Günter Ganz, wo sie über ihre Arbeit, über den Nationalsozialismus, über das Jüdischsein spricht, über Israel, über Zionismus, über das Schreckliche, was vorgefallen ist, das schreckliche Verbrechen von den Deutschen an den Juden und über die Banalität des Bösen, über den Eichmann-Prozess. Sehr spannende Begriffe, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, und von ihrer Scharfsinnigkeit war ich begeistert oder bin ich begeistert. Und ich habe spontan, was heißt spontan, ich habe von meiner Mutter ein Gedichteband von ihr geschenkt bekommen. Ich war überrascht, sie schreibt Gedichte? Wusste ich nicht. Ich hatte diese Bindung zu ihr als Person und diese Gedichte sind, also ich glaube im Großen und Ganzen, komplett unbekannt. Und ich finde sie eine wunderbare Dichterin und ich habe dort ein paar Gedichte vertont, weil das wirklich ein Herzensprojekt ist für mich. Und wenn ich an diesen Gedichten arbeite, arbeite ich wie jetzt primär am Flügel. Und weil ich noch nicht so ein professioneller Mensch bin, läuft es viel über Intuition, Inspiration und Ausprobieren. Das heißt, der Prozess ist, wenn es gut läuft, sehr intuitiv.
Ich habe übrigens eine Aufnahme von dir aus dem Import-Export noch mit aufgezeichnet. Das war von Hannah Arendt. Traum heißt das Stück. Ich weiß nicht, ob auch dein Werk dann Traum heißt.
Heißt auch Traum, ja.
Okay.
Pathetischem Glanze, wie selbst auch ich tanze, befreit von der Schwere ins Dunkel, ins Leere. Gedrängte Räume vergangener Zeiten, durchschrittene Weiten, verlorene Einsamkeiten. Beginnen zu tanzen. Ich selbst auch ich tanze, befreit von der Schwere ins Dunkle, ins Leere. Selbst auch ich tanze. Ironisch vermessen, ich hab nichts vergessen. Ich kenne die Leere, ich kenne die Schwere. Ich tanze, ich tanze in ironischem Glanze. Ich tanze in ironischem Glanze.
Ja, warum hast du das ausgewählt?
Das Gedichteband, ich glaube, heißt, glaube ich, auch Ich selbst, auch ich tanze.
Ja.
Glaube ich, dass ich gekauft habe. Und mich hat dieser Text sehr berührt. Also, und ich habe ihn jedes Mal aufs Neue gelesen und immer was Neues für mich entdeckt. Manche Phrasen bleiben für mich ein bisschen ein Mysterium, aber deswegen befasse ich mich gerne mit Gedichten, weil der Text so wichtig ist. Genauso wichtig wie die Musik. Vielleicht sogar wichtiger. Und in dem Gedicht, so wie ich es verstanden habe, geht es darum, dass sie oder dass man tanzt, obwohl, oder in diesem Traum tanzt, obwohl das Leben eine Schwere mit sich trägt. Und die letzten Strophen sind: Ich kenne die Leere, ich kenne die Schwere, ich tanze in ironischem Glanze. Ich finde es sehr bildhaft und es versetzt mich in eine traumhafte Atmosphäre und das wollte ich auch wiedergeben. Obwohl das Leben so eine Tragik mit sich trägt. Ob es jetzt Hannah Arendts Leben ist. Sie kann trotzdem tanzen. Ich kann trotzdem tanzen, ob es im Traum ist. Es gibt einen Ort, wo man trotzdem voller Leichtigkeit tanzen kann. Ob das im Traum ist, was bedeutet Traum, das kann jeder für sich entdecken. Ob das einfach dein Traum ist oder der Tod, das ist jedem selbst für sich zu entscheiden.
An dem Abend fand ich es einfach, da ist echt toll was rübergekommen, muss ich echt sagen. Also es hat einen großen Eindruck bei mir hinterlassen, muss ich sagen. Auch dein Gesang, das ist ja jetzt auch nicht, also ich tue mich immer noch schwer, irgendwie da saubere Töne zu singen. Aber du scheinst da nicht die Schwierigkeiten zu haben oder schon überwunden zu haben.
Vielen Dank. Also ich hab deinen Auftritt genossen. Also du hast, glaube ich, sauber gesungen. Ich habe keine Aufnahme von dir, aber ich glaube, mich zu erinnern, ja, ich habe diesen Anspruch, dass ich, weil ich klassisch singe, dass ich versuche, auch das in diesen, weiß nicht, Liedern auch beizubringen. Also ich wurde vor kurzem gefragt, was für ein Genre ich mache, das kann ich noch nicht ganz definieren.
Ja. Sag mal, du warst ja nicht zum ersten Mal jetzt beim Singer-Songwriter-Abend, gell? Kannst du mal kurz erklären, so wie du das findest, diese Reihe von Veranstaltungen?
Ich finde es eine tolle Möglichkeit. Also jetzt besonders im Import-Export. Gerard macht das. Er ist selbst ein toller Typ, ein toller Musiker, voller lateinamerikanischen Temperament. Und ich habe jetzt zweimal dort gespielt. Es sind tolle Musiker und ein toller Ort für Austausch. Und das Wichtige für mich an diesem Abend ist, dass die Menschen einem zuhören. Weil es gibt auch offene Bühnen, Jam-Sessions, wo sehr viel gesprochen wird. Und auf diesen spiele ich auch ab und zu. Aber das muss ich zugeben, das kränkt mich ein wenig, wenn jemand mir nicht zuhört.
Ja, ich muss dazugeben, bei den Jam-Sessions im Anschluss ist es ja meistens so, wenn da die 10 Musikerinnen da ihre 3 Songs dann vorgetragen haben, dass dann nochmal sich alle die Lust und Zeit haben und noch nicht wegen der Arbeit möglicherweise nach Hause sich begeben haben, dass sie sich nochmal zusammensetzen und dann so ein bisschen halt jammen einfach. Aber da habe ich mich noch nie getraut, muss ich zugeben. Oder ich musste tatsächlich nach Hause wegen der Arbeit am nächsten Tag. Also für alle Zuhörenden, geht einfach hin, wenn ihr in München wohnt. Ich kann es nur empfehlen, auch um mal sich persönlich kennenzulernen. Ich verlinke die Facebook-Seite dann auch in den Shownotes. Ja, dann meine letzte Frage, lieber André. Wann haben denn die Hörenden mal eine Chance, dich auch mal live zu hören?
Es wird einen solchen Abend geben. Ich hoffe, dass es was im Kulturhaus Milbertshofen geben wird mit mir oder eine Veranstaltung, eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Und sonst würde ich gerne die Zuhörer einladen, mir zu folgen auf Instagram, weil dort ich sicherlich davon erzählen werde. Oder meinen YouTube-Kanal, der ganz frisch ist, zu abonnieren, denn dort habe ich auch Traum, dieses Gedicht, gleich in zwei Visionen aus dem Import-Export online. Das heißt, hört gerne dort rein und schreibt mir gerne, wie ihr es findet. Würde mich sehr freuen.
André, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch.
Vielen Dank, Nils. Vielen Dank.
Und viel Glück für die Zukunft wünsche ich dir.
Das wünsche ich dir auch.
Das war Altitude, ein Musiker mit Haltung durfte ich euch vorstellen. Wenn ihr Fragen habt oder diesen Podcast kritisieren möchtet, dann tut das gerne auf meiner Facebook-Seite Altitude Podcast ohne Bindestrich als ein Wort oder auf meiner Instagram-Seite @Altitude oder ihr schreibt mir ganz klassisch eine Mail an Nico Nordpol Ida Konrad Otto @Altitude.de. Bis dahin bewahrt Haltung und stay Altitude.